Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, so singen tut ja gut, ne? Das ist das erste Mal seit März, dass ich in einem Gottesdienst singe. Schön. Ihr seht hier Tom Hanks, wie er sich rühmt in dem berühmten Film. Wie heißt er denn? Castaway. Verschollen. Er schlägt sich auf die Brust, hat selber Feuer gemacht. Eine ikonische Szene. Ich habe Feuer gemacht und er brüllt. Dieses Bild soll uns ein bisschen begleiten. Ich wurde nämlich sehr nachdenklich, als ich vor kurzem von einem amerikanischen Politiker hörte, der sich in einem Interview rühmte, brillant bei einem Intelligenztest abgeschnitten zu haben. So habe er zum Beispiel auch einen Elefanten erkannt. Er habe sogar rückwärts zählen müssen von 100 und kaum hatte er das in 7er Schritten und kaum hatte er das ausgesprochen, hat der Interviewpartner gesagt 93. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das kein Intelligenz-, sondern ein Demenztest war. In dem Moment, als ich von dieser ganzen Sache hörte, erlebte ich etwas, das nennt man, glaube ich, Fremdscham. Das bedeutet, man sieht, wie jemand sich blamiert und es nicht merkt. Man möchte sich am liebsten so mit den Fingernägeln die Haut am, ja, Fremdscham. Teenager kennen das, wenn wir Älteren uns versuchen, über Instagram, Snapchat oder TikTok irgendwie da etwas zu sagen. Das wird meistens auch so krude, dass unsere Teenie-Kinder denken, oh, grausig. Dieser Mann, dieser amerikanische Politiker, rühmte sich mit Dingen, für die man sich eigentlich nicht rühmen kann. Es führt dazu, dass man sich fürchterlich schämt eigentlich. Er behauptet, jetzt großartig zu sein und sein Fall auf die tatsächliche Zwergenhaftigkeit seiner Existenz wird damit eigentlich noch dramatischer. Und beim Lesen der Bibel stieß ich dann auf Jeremia 9. Dort sehen wir, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Diese beiden Verse finden sich natürlich, wie immer in der Bibel, in einem größeren Zusammenhang. Den will ich nur ganz kurz umreißen, nämlich Gott klagt eigentlich. Er klagt über sein Volk, er will sich am liebsten verstecken, denn dieses Volk, das rühmt sich ständig selbst. Jeremia 9, die ersten beiden Verse lauten, und das ist fast schon lustig, wenn man richtig hinguckt, ach, spricht der Herr, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen. Ach, wenn ich doch ein Hüttchen hätte, wenn ich ein Ferienhaus hätte in der Wüste, sagt Gott der Herr, dann würde ich am liebsten von meinem Volk weggehen und dort in der Hütte wohnen. So zuwider ist mir das. Und er sagt, denn es sind lauter Ehebrecher und ein treuloser Haufe. Ehebrecher in dem Kontext müssen nicht immer konkrete sexuelle Beziehungen meinen, sondern steht häufig stellvertretend für, sie haben den Glauben, das Vertrauen auf Gott verlassen. Sie sind mit einer anderen Gottheit Huren gegangen, das meint das häufig. Sie spannen ihre Zunge wie einen Bogen. Lüge und Wahrheit herrscht im Lande. Sie gehen von einer Bosheit zur anderen. Mich aber achten sie nicht, spricht der Herr. Und deswegen will Gott am liebsten ausziehen, sich eine Hütte bauen, bloß weg von diesem Volk. Und Jeremia überbringt diese Worte im Namen Gottes. So spricht der Herr. Das ist nicht die Meinung des Jeremia, sondern es ist Gott, der da spricht. Er verkündet nicht Heil, der Prophet Jeremia, sondern Unheil. Und er ist ein sogenannter Unheilsprophet. Und jetzt traten zu dem Zeitpunkt im Volk Israel andere Propheten auf, die bewusst gesagt haben, nee, das darfst du nicht immer so mies sehen. Gott findet euch Dufte, ja? Ihr seid das Volk des Bundes. Gott wird das alles durchziehen, ihr kleine Racker. Ne? Gott kriegt das schon wieder hin. Das sind die Heilspropheten. Diese Heilspropheten, die trugen dick auf. Sie machten auf dicke Hose vor Gott. traten großspurig auf. Dieses Wort meint ja auf einer großen Spur fahren. Oder im Süddeutschen sagt man großkopfert. Das sind Leute, die einen großen Kopf haben. Vielleicht Leute früher, die Perücken trugen als Zeichen eines besonderen Adels. So eine gepuderte Perücke, die Großkopf hatten. Die Halspropheten sagten, mach dir keine Sorgen. Jeremia sagt im Namen Gottes, doch, mach dir Sorgen. Denn all das, das Großkopfert sein, das Perücken tragen, das sich rühmen, das zählt vor mir nicht. Vor Gott geht es allein darum, ihn zu kennen. Als den einen, der die Erde regiert in Gnade und Gerechtigkeit. Und dieser Erkenntnis dann natürlich im Leben auch zu entsprechen. Es geht nicht um Fehlerfreiheit, aber es geht darum, widerspricht mein Leben im Ganzen eigentlich dem, was ich eigentlich im Kopf und Herzen erkannt habe. Dann müssen wir handeln. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Weisheit, Stärke im Sinne von Macht und Reichtum, das sind die Dinge, mit denen Menschen sich auszeichnen wollen, mit denen sie sich groß machen wollen. Und beginnen wir mal mit dem Primitivsten. Wir gucken uns das einmal an. Das Primitivste wäre Reichtum. Insgesamt glauben doch Menschen, dass andere Menschen, die viel Geld haben, irgendwie auch was Besonderes sind. Wenn hier jetzt Tim Cook von Apple sitzen würde oder Elon Musk, wir würden doch sagen, wow, ist da ein Platz frei? Dann setze ich mich da nicht hin, ich traue mich nämlich gar nicht, weil das ist ja ein besonderer Mensch, der hat so viel Geld, der hat bestimmt eine Aura, das ist ganz verrückt. Und oft müssen wir sagen, Wohlstand und Reichtum sind tatsächlich nicht selten das Ergebnis von viel harter und hingebungsvoller Arbeit. Wenn Menschen reich sind, müssen wir prüfen, kann das sein, dass sie echt gearbeitet haben, vielleicht sogar mehr als ich? Klar, und dann haben sie es auch verdient. Das gibt es. Gleichzeitig gibt es aber genau das Gegenteil. Manchmal steckt hinter viel Geld einfach ein Erbe dahinter. Vielleicht sogar Erbschaften von vielen Generationen. Dass viele Generationen hart gearbeitet haben, ihr Leben hingegeben haben, gewidmet haben, einem Zweck, ein Unternehmen aufzubauen. Ja, und jetzt ist da der Dödel in der fünften, sechsten Generation, der einfach wohlhabend ist. Ja, manchmal auch, und das nicht selten, steht eins dahinter, nämlich Glück. Einfach ein Glück. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Idee und plötzlich hat man Erfolg. Und da muss man nur noch versuchen, es nicht selber das, was einem das Glück geschenkt hat, mit dem Hintern wieder einzureißen. Ein Reicher aber sollte sich seines Reichtums nicht rühmen. Gegen Reichsein ist nichts einzuwenden, aber sich rühmen. Rühmen hat in der Bibel immer nicht nur einen menschlichen Aspekt, sondern einen geistlichen Aspekt. Tom Hanks, wenn ihr diese Szene mal wieder anschaut in dem Film, der schlägt sich auf die Brust, da kommt das Wort sich brüsten her. So wie kleine Jungs mit vier, so, ich kann schon Fahrrad fahren oder sowas, ja, sich brüsten. Das hat immer was mit Gott zu tun, denn er ruft dem Himmel entgegen, ich habe Feuer gemacht. Reichtum ist eine feine Sache, sich damit rühmen ist komisch. Rühmen, das Wort, das da steht, taucht auch in dem Wort Halleluja auf. Also hier ist das Hit-Hallel und Halleluja heißt ja Hallelu, lasst uns loben, wen? Ja, Gott. Lasst uns Gott rühmen. Wer sich rühmt, macht sich nicht nur vor Menschen groß, eben auch vor seinem Schöpfer. Und wer sich vor Gott rühmt, meint ja innerlich, er könnte Gott mit irgendwas überraschen, sodass Gott sagen müsste, ey Alter, was du da kannst, das ist ja ein Ding. Ja? Wie toll du Excel-Tabellen manipulieren kannst, das würde ich nicht hinkriegen. Also wer sich vor Menschen, vor Gott rühmt, meint ja, er könnte Gott überraschen. Wer aber meint, Gott überraschen zu können, der hat sich vertan. Weder unsere Fähigkeiten überraschen Gott, denn sie kommen ja von ihm, noch unsere Unfähigkeit überrascht Gott. So spricht Gott zu Mose, als der sich rausreden will, er könne nicht reden. Gott sagt, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Wer hat dem Stummen und oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Entschuldigung, hab ich's nicht getan, der Herr? Das heißt, wir können Gott nicht überraschen mit unseren großartigen Fähigkeiten, aber auch nicht mit unserer Unfähigkeit. Wir können uns nicht rausreden. Sich vor Gott mit einer Fähigkeit zu rühmen, ist eben lächerlich. Alles, was wir haben, tun und können, kommt von Gott. Ein Starker, sagt Jeremia, rühme sich jetzt aber auch nicht seiner Stärke. Hiermit ist jetzt nicht körperliche Stärke gemeint, ne? Wie so ein kleiner Junge dann seinen Bizeps zeigt und dann so ein bisschen gegendrückt. Guck mal, wie fest. Ne? Das ist nicht damit gemeint, sondern es geht um Macht. Und wer Macht hat, ist mächtig und das heißt, er kann Dinge machen. Ein Mächtiger rühme sich nicht seiner Macht, sie kommt im Letzten von Gott. Und Macht hat häufig mit Geld zu tun. Wer Geld hat, hat Macht. Der kann es machen, dass andere Dinge für ihn Dinge machen. Und die anspruchsvollste Form der Selbstanmaßung, das ist die Weisheit. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Gerade wenn jemand Verstand hat, sollte er ja wissen, dass gerade sein Verstand nicht sein eigener Verdienst ist. Es gab da noch nie einen Dummen, der gesagt hat, boah, jetzt gebe ich mir Mühe, verständig zu sein. Sondern Verstand bedeutet ja gerade, dass man die Fähigkeit geschenkt bekommen hat, ein bisschen schmerzhafter nachzudenken. Das länger auszuhalten, dass es im Kopf so weh tut, das nennt man Denken. Und natürlich ist Verstand kein Verdienst, sondern Gabe Gottes. Aber eine Gabe Gottes, der man sich widmen muss. Ein Verständiger, der keinen Bock hat auf Lesen und Zuhören, was andere sagen, ist nicht verständig wahrscheinlich. Oder der ist leistungsfähig, wie so ein Ferrari, der dummerweise keine Reifen hat. Das heißt, Verstand ist eine Gabe Gottes, aber er muss gefüttert werden, will Kenntnisse, Wissen haben. Ist jemand mit Weisheit begabt, muss er sich dem widmen. Das gilt aber für Macht und Reichtum genauso. Ein Reicher, der sich nicht um Geld kümmert, wird wahrscheinlich nicht lange reich bleiben. Ein Mächtiger, der nichts mit Politik zu tun haben will, wird wahrscheinlich keine Macht auf Dauer haben. Wer sich rühmen will, sagt jetzt Jeremia, wer das überhaupt machen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei. Haben wir nicht gerade gesagt? Ja, aber hier geht es um eine besondere Klugheit. Nämlich er soll sich rühmen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und an solchen Sachen habe ich Spaß, sagt der Herr, wenn jemand klug ist und sich rühmt, dass er mich kennt. Das ist die Lebensklugheit. Wahre Klugheit besteht eben nach der Heiligen Schrift darin, Gott als Herrn zu kennen, anzuerkennen und sich ihm zu unterstellen. Klugheit im biblischen Sinne ist nicht intellektuelle Macht. Wenn jemand im biblischen Sinne klug ist, dann hat er nicht eine leistungsfähige Großhirnrinde, sondern er kennt Gott. Er hat Einsicht in die Zusammenhänge dieser Welt. Er hat Verständnis für das Gottsein Gottes. Gibt es hier ein, zwei, die an Gott glauben, die sich ihm anvertrauen? Ich habe den Eindruck, also sonst kommt ihr wahrscheinlich nicht hierher, ne? Oder vielleicht ist der Kaffee besonders lecker. Aber nehmen wir mal an, dass hier besonders viele Menschen sind, die Gott in Jesus Christus vertrauen. Dann haben wir hier eine ausgesprochen kluge Versammlung. Nach biblischen Maßstäben eine Versammlung von Nobelpreisträgern im Reich Gottes. Klug ist, wer Jesus Christus vertraut. Und insofern nehmt das doch für euch selber mit. Ich bin vielleicht nicht klug, schlau oder belesen. Ich bin nicht verständig, schlau oder belesen, aber ich bin klug. Ich bin klug, denn ich kenne Gott. Ich habe ihn erkannt und anerkannt. Und ich will mein Leben an ihm orientieren. Das ist richtig klug. Gott kennen ist eben in der Bibel keine Sache des Kopfes, sondern des ganzen Lebens, des ganzen Menschen. Das ist Klugheit. Wenn Menschen zulassen, dass Gott ihr Leben verändert und dann ihm gehorchen, das ist Klugheit. Und selbst das ist ja, wenn wir ehrlich sind, gar nicht Ergebnis unserer großen Anstrengung. Für Nicht-Christen scheint das manchmal so, als ob man erst normal wäre, also Nicht-Christ, und dann aus irgendeinem Grund, vielleicht um einen Schicksalsschlag zu verarbeiten, setzt man sich in sein Kämmerchen nieder, ringt und irgendwann ist man schweißüberströmt, weil man innerlich Kraft gewinnen will, so einen Blödsinn zu glauben, Und dann hat man sich endlich durchgerungen und als Ergebnis hat man sich dann zum Christen umtransformiert oder so weiter. Christsein ist aber nicht das Ergebnis einer riesigen Willensanstrengung, Dinge zu glauben, die vernünftige Leute nicht glauben können, sondern es ist ja das Überwältigtwerden von der Liebe Gottes in Jesus Christus, wie sie uns erscheint hier am Kreuz und wie sie uns dann in der Auferstehung und dem Zeugnis von der Auferstehung begegnet ist. Eine unfassbare Liebe hat uns überwunden. Und das ist doch nicht das Ergebnis dessen, dass ich besser religiös nachdenken kann oder mich besser betuppen kann in diesen Dingen als andere. Es ist das Ergebnis einer Ohnmacht. Christsein ist das Ergebnis, dass Gott mächtiger wurde in seiner Liebe. So schreibt der Apostel Paulus an die Korinthergemeinde, wie wir es hier schon gehört haben: Gott hat das erwählt, was schwach ist vor der Welt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, was eben sich auf die Brust schlägt. Auf dass sich, das ist die Absicht, kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, und dann kommt unser Jeremia-Zitat, genau das: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vor Gott rühmen, wer macht denn das unter uns eigentlich? Es gehört sich ja nicht, macht man ja auch nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ich kenne eure Biografien ja nicht. In manchen Gemeinden, die ich kennenlerne, gibt es so alteingesessene baptistische Geschlechter. Und da hört man manchmal so einen gewissen Stolz raus. Ja, ich bin die siebte Generation im Baptismus oder so. Das haben wir schon immer so gehalten. Oder wir Schulzens, wir sind Baptisten oder so. Oder die eigene fromme Vergangenheit. Manchmal in jungen Gemeinden gibt es so einen gewissen Stolz auf die eigene Gründungsgeschichte der Gemeinde. Ja, damals, als wir und so, ne, als wir noch Jeverkisten aufeinander gestapelt haben, Tuch drüber, das war unsere Kanzel. Ja, damals, ne? Oder die eigene missionarische Vergangenheit. Ja, damals, da sind wir noch hier Haus-zu-Haus-Einsätze, ne? Das ist so ein bisschen, ja, es ist eine schöne Erinnerung auf der anderen Seite, auf der einen Seite, und man freut sich drüber. Und so ein bisschen dicke Hose ist auch dabei, ne? Ja, ihr jungen Leute, ihr wisst ja gar nicht, was ihr damals, ne? Guck mal, wie viele Kerben ich in der Bibel habe und so, ne? Also, das ist immer so ein bisschen auf der Kippe. Ich finde es jetzt nicht besonders schlimm, aber wir sollten sensibel werden dafür. Gerühmt werden muss wohl. Der Mensch will rühmen. Gott sagt: Ja, wenn ihr Bock auf Rühmen habt, dann rühmt doch mich bitte. Bei Jakobus lesen wir eine ganz interessante, typisch biblische Verdrehung des Rühmens. Jakobus 1 sehen wir: Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Der im sozialen Status niedrige Bruder oder Schwester rühme sich seiner Höhe, nämlich dass er von Gott berufen ist. Andererseits, wer aber reich ist, der rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn jeder Mensch wird sterben. Er rühme sich seiner Vergänglichkeit. Merkt ihr das, wie Jakobus hier alles rumdreht? Er sagt: Der niedrige Bruder, der rühme sich nämlich seiner Höhe, dass er ein berufenes Gotteskind ist und geliebt. Und wer reich ist, angeblich hoch, der rühme sich im Gegenteil das Alte Testament würde sagen, seines Basars, seines Fleisches, seiner Vergänglichkeit. So wird man weise. Man kann also auch auf scheinbar negative Eigenschaften voll positiver Dankbarkeit schauen. Sich als Reicher seiner Vergänglichkeit rühmen, heißt sich zu erinnern, dass wir alle sterben müssen. Paulus hätte sich ja rühmen können. So ein toller Apostel, Networker, zieht durch die Gegend. Und dann gewährt Gott ihm sogar, wie wir im 2. Korintherbrief lesen, ekstatische Erlebnisse. Und Paulus deutet das nur an und sagt dann: Da sage ich nichts drüber. Er war entrückt in den dritten Himmel. Nach rabbinischer Vorstellung gab es damals sogar 7 Himmelsstufen. Aber er deutet das nur an. Und dann scheint es so zu sein, als ob Gott ihn erdet, weil er ihn so erhoben hat mit großen geistlichen Erkenntnissen. Er gibt ihm einen Stachel ins Fleisch. Wir wissen nicht, was das ist. Manche sagen, vielleicht hatte er Krampfanfälle, vielleicht hatte er Darmprobleme. Wir wissen es nicht. Paulus will das nicht. Er sagt, Herr, bitte lass das. Ich nehme das von mir. Der Herr aber lässt ihm diesen Stachel im Fleisch, diese Demütigung, diesen Erinnerung nach unten. Und er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. So wie wir heute gesungen haben, allein deine Gnade genügt. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, trotz deiner hohen Offenbarung. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Dann sagt Paulus, einverstanden, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Ich will mich rühmen meiner Leere, meiner Offenheit, damit die Stärke, die Größe, die Fülle Gottes bei mir umso mehr sichtbar wird. Je mehr, so Paulus, wir Raum geben und ehrlich sind, desto mehr kann Gott dorthin Leben schaffen, wo kein Leben ist. Er kann Trost dorthin senden, wo wir uns nicht selber trösten. Und er kann uns erheben, wo wir uns nicht selber rühmen. Und vielleicht müssen wir das Rühmen hier ein bisschen korrigieren. Natürlich kann man nicht sagen, so wie Tom Hanks am Feuer, ich bin schwach. Ja, das ist in sich, beißt da etwas. Das ist seltsam. Niemand kann sich seiner Schwäche als seiner positiven Leistung rühmen, sondern es ist eher ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis. Ich bekenne mich vor meinem gnädigen Gott zu meiner Schwachheit. Denn ich lade ihn ein, bei mir zu sein. Und natürlich geht unser Leben ja nicht, dreht sich nicht permanent um Schwäche. Du, das sage ich jedem Einzelnen von euch jetzt zu, du kannst Dinge, die sind fantastisch. Und einen Großteil der Dinge, die du gut kannst, kann ich mittelmäßig und wahrscheinlich überhaupt nicht. Du kannst Dinge, bist begabt, vollbringst wunderbare Dinge. Aus Sicht der Heiligen Schrift geht es ja überhaupt nicht darum, einfach nur nichts drauf zu haben. Ihr könnt und wisst Dinge, die ganz großartig sind. Die Frage ist ja nur, wie wir damit umgehen. Paulus sagt in Galater 6, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Er sagt, ich will eigentlich mich nur des Kreuzes von Jesus rühmen. Sagt mal, jetzt am Ende der Predigt, wessen wollen wir uns denn jetzt mal ehrlich rühmen? Wessen wollen wir uns rühmen? Denn das, wofür wir uns rühmen, ist ja kennzeichnend für unser Leben, für unsere Person, für die Summe unseres Lebens. Sag mir, für was du dich rühmst, sag mir, auf was du stolz bist und ich kann dir sagen, wer du bist. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand würde sagen, ja du, das, was über meinem Leben steht, heißt, ich bin ein wirklich guter Handwerker. Das ist toll, dass du das kannst. Spitze, ich bin's nicht. Ich bin Pfuscher vorm Herrn. Ja? Aber soll das über deinem Leben stehen? Meine Verkleidungen waren immer rechtwinklig. Oder mein Apfelstrudel ist über die Kreisgrenzen hinaus berühmt. Ja, es ist toll und ich mag warmen Apfelstrudel. Aber jetzt mal im Ernst, soll das die Summe deines Lebens sein? Es gibt im Süddeutschen, im Allgäuer Raum eine Tradition, ich habe es nicht für möglich gehalten, von wirklich humoristischen Grabsprüchen. Schlimm, also ich habe keinen mitgebracht, weil ich manchmal dachte, das kann nicht sein. Die sind so bösartig zum Teil, wo der Mann über die Frau schreibt und so weiter. Ja. Aber einen habe ich mitgebracht. Können wir den mal sehen? Hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Das ist jetzt eine Montage von mir. Aber diese Sprüche gibt es wirklich. Ja? Das ist natürlich lustig, wenn man da hingeht. Es gibt sehr viel gröbere, sehr verletzende und auch sehr sexistische. Die habe ich nicht mitgebracht, sondern ich nehme das nur als was soll auf deinem Grabstein stehen? Ich habe ein paar mitgebracht. Können wir die mal sehen? Zum Beispiel ein vorbildlicher Handwerker. Seine Elektroinstallationen waren immer ordnungsgemäß. Das ist toll. Aber was ist die Summe deines Lebens? Ihr warmer Apfelstrudel machte sie unsterblich. Machte sie nicht. Die ist tot. Die liegt da. Ja? Das sind jetzt alles lächerliche Beispiele. Ich weiß. Können wir noch mal ein? Stets bemüht. Ja, die klassische Formulierung aus dem Zeugnis, die, glaube ich, so überhaupt nicht mehr verwendet wird, weil sie jeder jetzt entschlüsseln kann. Stets bemüht, das heißt, er hat sich immer Mühe gegeben, aber war nix. Ist das die Botschaft über deinem Leben? Ja, er hat sich schon Mühe gegeben, war keiner von den Fiesen, aber ein Depp eben, war nix. Haben wir noch einen? Naja. Stell dir doch mal vor, Leute gehen an deinem Lebenszeugnis vorbei und sagen, naja, komm. Deswegen bleibt die große Frage, was ist denn eigentlich die Summe? Was soll denn da stehen an der Stelle? Und ich stelle das nicht nur als rhetorische Frage. Und in der Predigtvorbereitung habe ich mich das auch selber gefragt, was soll denn da bei mir stehen? Finde ich gar nicht leicht. Gar nicht leicht. Was steht denn da? Und sobald wir irgendwas einsetzen, wird es schwierig. Ein Vater, eine Tochter, ein Dude, was auch immer. Ich gebe euch das mit, ohne dass ich jetzt eine Lösung habe, versteht ihr? Sondern es sind Dinge, die mich beschäftigen. Was ist eigentlich die Summe? Wessen will ich mich eigentlich rühmen an der Stelle? Aber was ich schön finde, ist, und das gebe ich zum Schluss mit, dass ihr diese Schätze wieder oder erneut heben könnt, nämlich das alte Lied von dem Grafen Zinzendorf, von Nikolaus Ludwig Heinrich, Graf von zu Zinzendorf und Potterndorf aus der Lausitz. Er sagt, und das können wir jetzt mal sehen, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Für die Jüngeren übersetze ich das nochmal. Christi, Blut und Gerechtigkeit bedeutet, das, was Jesus für mich getan hat, das soll mein Schmuck sein. Damit will ich mich schmücken. Und das soll mein Ehrenkleid sein. Nicht das, was ich drauf habe, sondern was Jesus drauf hat. In das will ich mich einkleiden. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Nicht mit dem, was ich drauf habe, sondern das, was Gott drauf hat. Darum soll auch dieses Blut allein, damit ist jetzt nicht wirklich hämoglobinartige Substanz gemeint, sondern das heißt der Verdienst Christi, das, was Jesus getan hat, das soll mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden ruht. Das ist die Sprache des 18. Jahrhunderts. Und jetzt schildert Zinzendorf eine Situation. Stellt euch das vor. Und wenn ich durch des Herrn Verdienst noch so treu wird in seinem Dienst, gewönn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. Also selbst wenn ich der Superchrist wäre und nie sündigen würde, alles dank Gottes Gnade natürlich. Jetzt geht's weiter. So will ich, wenn ich zu ihm komme, in der Situation, wenn wir vor Gott stehen, nicht denken mehr an gut noch fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wär, für das Lösegeld, das Jesus Christus am Kreuz gezahlt hat. Das heißt, selbst wenn ich ein Superchrist wäre, das gibt es nicht, dann würde ich selbst dann in diesem Moment sagen, weißt du was, ich bin einfach nur ein Christ, der auf Jesus vertraut. Das ist alles, was ich zu bringen habe. Mehr brauche ich aber auch nicht zu bringen. Letzte Strophe, solange ich noch hienieden bin, hier lebe, so ist und bleibe das mein Sinn. Ich will die Gnad in Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Wird dann die Frag an mich gebracht, ey, was hast du in der Welt gemacht? Was hast du Gutes getan? So spreche ich, Dank sei meinem Herrn. Konnte ich was Gutes tun? Ich tat's gern. Ich finde, das ist ein ganz schöner Umgang mit der eigenen Leistung. Sie wird nicht klein gemacht, aber sie kommt in die richtige Position vor Gott. Fazit zum Schluss: Zum Selbstrühmen besteht für einen Christen wirklich keine Notwendigkeit. Zum Verzweifeln aber auch nicht. Deswegen lasst uns voller Dankbarkeit auf Jesus blicken. Wir sind durch ihn versöhnte Leute, versöhnt mit Gott, versöhnt mit den Mitmenschen und nicht zuletzt versöhnt mit uns selbst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Amen.